Ja, dabei sein ist alles. Das ist das Thema der Predigt heute. Deine Assoziation war schon ganz richtig, Gunnar. Ich denke dabei auch immer zuallererst an den Sport. Ja, und auf Eddie the Eagle hat das sicherlich gepasst. Dabei sein ist alles. Zu viel mehr hat es bei ihm halt nicht gereicht. Aber wenn man heute Sportler fragt, ich glaube, die wenigsten würden das für sich noch so sagen. Dabei sein ist alles. Ja, gestern habe ich noch ein Interview gelesen mit Manuel Neuer, wo dann gefragt wurde, was so die Ziele sind für die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich glaube, wenn er das gesagt hätte, ach, ist doch Hauptsache, wir sind dabei, das wollen wir ja gar nicht lesen. Ja, also, wobei sie ja jetzt mittlerweile schon etwas ruhiger geworden sind. Wenn man so vor einem halben Jahr gelesen hat, da hieß es dann immer, alles andere als der Titel ist eine Enttäuschung. Jetzt, vielleicht auch unter dem Eindruck der letzten Spiele, die nicht ganz so optimal verlaufen sind, heißt es dann noch, wir träumen vom Titel, wir wollen so weit kommen, wie es irgendwie möglich ist. Aber dabei sein ist alles, ich glaube, das wird auch keiner unterschreiben. Ja, wenn es Deutschland so gehen würde, wie es den letzten drei Weltmeistern, Italien, Spanien und Frankreich gegangen ist, die dann auf der darauffolgenden WM immer in der Vorrunde rausgeflogen sind, das wäre eine herbe Enttäuschung. Dabei sein ist alles, das ist ja sonst auch immer das Motto der Olympischen Spiele. Aber wenn ich so zurückdenke an die Olympischen Winterspiele, ich glaube auch, eine Laura Dahlmeier ist nicht nach Pyeongchang gefahren, um dabei zu sein. Die wollte Goldmedaillen gewinnen, am besten 6 Stück. Dabei sein ist alles, das reicht in der Sportwelt heute nicht, aber es geht mir auch gar nicht um den Sport in der Predigt, sondern es geht mir um das Reich Gottes. Im Reich Gottes dabei zu sein, das ist wirklich alles. Das ist das Beste und das Bedeutendste, was mir überhaupt nur passieren kann. Und deswegen geht es mir in der Predigt heute darum zu gucken, was bedeutet das Reich Gottes eigentlich heute? Ja, das Reich Gottes ist ja nicht nur irgendeine zukünftige Größe, sondern das Reich Gottes ist auch hier und jetzt schon zu erleben. Aktuell ist das Reich Gottes eine Beziehung. Ja, überall da, wo Menschen sich entscheiden, Christen zu werden, wo sie Jesus nachfolgen, da ist Reich Gottes zu finden. Das heißt, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann ist das Reich Gottes in dir. Dieser Zustand, dass das Reich Gottes irgendwie schon angebrochen ist, dass wir das zwar schon erleben können, aber dass wir es noch nicht so richtig sehen können, der wird nicht bis in alle Ewigkeit andauern. Irgendwann wird einmal der Moment kommen, dann wird das Reich Gottes offensichtlich für alle Menschen durchbrechen. Und dann wird es zu einem real existierenden geografischen Reich werden. Es wird ganz klare Grenzen geben. Es wird ein Drinnen geben und es wird ein Draußen geben. Und damit, was passiert, wenn das Reich Gottes durchbricht, damit wollen wir uns heute in der Predigt beschäftigen. Also wir machen so einen kleinen Blick in die Zukunft. Wir gucken auf das, was alles noch kommen wird. Aber gleichzeitig gucken wir auch auf das Hier und Jetzt, weil wenn es soweit ist, dass das Reich Gottes kommt, dann ist das Hier und Jetzt entscheidend. Ich lese jetzt den Predigttext vor aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in 2 Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort gehen der ewigen Strafe, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Das kommende Reich Gottes ist was völlig Neues. Aber in einem Punkt ist es allen anderen Reichen dieser Erde ähnlich, und zwar darin, dass es klare Richtlinien gibt, wer zu diesem Reich dazugehört und wer nicht. Ja, ich bin deutscher Staatsbürger. Ich lebe in der Bundesrepublik Deutschland und ich habe alle Rechte und alle Pflichten, die ein deutscher Staatsbürger hat. Ich darf hier wohnen, ganz egal wo. Ich darf hier arbeiten, muss dann aber auch meine Steuern zahlen. Ich darf von dem Sozialsystem der Bundesrepublik Deutschland profitieren, das habe ich auch schon. Und ich genieße den Schutz der Bundesrepublik Deutschland und habe noch viele andere Vergünstigungen, die ich habe, weil ich deutscher Staatsbürger bin. Jemand, der die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hat, der kommt nicht in den Genuss all dieser Rechte, die ich als deutscher Staatsbürger habe, weil er eben kein Staatsbürger ist. Und im Reich Gottes ist es ganz ähnlich. Im Reich Gottes gibt es auch ein Drinnen und ein Draußen. In der Bundesrepublik Deutschland entscheidet mein Pass darüber, ob ich jetzt nun als deutscher Staatsbürger bezeichnet werden kann oder nicht. Im Reich Gottes ist es entscheidend, ob Jesus zu mir sagt, du gehörst zu mir. Wenn Jesus das zu mir sagt, dann gehöre ich dazu und dann bin ich in seinem Reich, andernfalls nicht. Und ob Jesus das zu mir sagt, das entscheidet sich zu meinen Lebzeiten. Und wie das sein wird, wenn dann einmal die Entscheidung fällt, ob ich in das Reich hinein darf oder nicht, damit beschäftigt sich der Text, den wir jetzt gerade gelesen haben. Jetzt ist das nicht gerade ein einfacher Text. Ja, wenn man nicht aufpasst, dann können da ganz schnell Missverständnisse entstehen. Und ich möchte diesen Text mit euch jetzt etwas genauer betrachten, indem wir uns mal zwei dieser Missverständnisse etwas genauer angucken. Das erste Missverständnis wäre die Frage nach unserer Rettung. Was ist denn eigentlich ein Kriterium für unsere Rettung? Wenn ich euch jetzt fragen würde, ihr würdet sicherlich alle sofort sagen, Jesus. Jesus ist immer die richtige Antwort. Ganz egal, was in der Gemeinde gefragt wird, mit Jesus liegt man nie falsch. Und es ist ja auch richtig, Jesus ist die richtige Antwort. Das sagt er selber. Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus über sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes bezeugt dann an anderer Stelle über Jesus, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Und Paulus bezeugt im Römerbrief, dass wir für gerecht erklärt wurden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Römer 3, Vers 24. Das sind Aussagen der Bibel. Glaube an Jesus und dann wirst du gerettet werden. Der Glaube an Jesus ist entscheidend. Und dann stolpern wir über so einen Text. Der scheint ja jetzt zunächst mal eine völlig andere Aussage zu vertreten. Da heißt es, dass Jesus Menschen in sein Reich holt und als Begründung dafür wird gedacht, sie haben anderen Menschen was zu essen gegeben, sie haben anderen Menschen was zu trinken gegeben, sie haben sie im Krankenhaus oder im Gefängnis besucht. Und weil sie das gemacht haben, deswegen dürfen sie in das Reich Gottes. Das ist doch komisch. Das sind doch Taten, die hier aufgeführt werden. Jesus verliert nicht ein einziges Wort über den Glauben, er redet nur von guten Werken. Das wirft ja dann die Frage auf, kann ich mir meine Rettung am Ende verdienen? Kann ich durch gute Taten in den Himmel kommen? Ist dann der Himmel am Ende nichts anderes als so ein Pfadfinderlager? Das wäre ja ganz schön krass. Dann brauche ich Jesus überhaupt nicht. Ja, dann kann ich auf das alles verzichten. Hier stehen sich zwei völlig unterschiedliche Auffassungen gegenüber. Zum einen die Auffassung, wir sind alleine aus Glauben gerettet. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, mehr braucht es nicht, ich kann mich jetzt zurücklehnen, ich kann der Dinge harren, die da kommen, ich bin gerettet. Oder eben auch die ganz andere Aussage, dass wir Jesus gar nicht brauchen. Das sagt er hier selber, ein paar gute Taten und dann ist man dabei und das kriegen wir doch alle hin. Ja, dann reicht es ja aus, wenn ich regelmäßig meine Kirchensteuer zahle, Weihnachten und Ostern in die Kirche gehe, einmal im Jahr an die Welthungerhilfe spende, meine kranken Eltern pflege, Problem erledigt, Pflicht erfüllt, abgehakt, ich bin dabei. Das sind zwei Auffassungen, die man aufgrund dieses Textes vertreten kann, die auch beide so vertreten werden, aber die beide falsch sind. Ja, wer sich darauf verlässt, der ist am Ende verlassen. Das Problem ist nämlich, dass wir den Glauben und die Taten gar nicht so konsequent voneinander trennen können, wie das hier gemacht wird. Das wäre ja auch ganz schön blöd von Jesus. Der ist ja nicht doof. Der redet sich doch nicht den Mund fusselig in seinen Predigten und erzählt den Leuten, dass sie alleine durch ihn gerettet werden können, dass er der einzige Weg zur Rettung ist. Und dann bietet er ein Schlupfloch an, wie es doch ohne ihn funktionieren kann. Das macht Jesus ja nicht. Denn der Knackpunkt ist tatsächlich, dass wir den Glauben und die Werke nicht voneinander trennen können. Deine Werke nützen dir nichts, wenn du keinen Glauben hast, und dein Glaube nützt dir nichts, wenn du keine Werke hast. Ja, wir müssen uns mal die Reihenfolge angucken, in der Jesus die Ereignisse, in der die Ereignisse hier geschildert werden. Die gesamte Menschheit steht vor Jesus und Jesus nimmt zuallererst einmal die Trennung vor. Er stellt die einen auf die linke Seite und die anderen auf die rechte Seite. Das ist das Erste, was er macht. Und dann erst werden die Gründe dafür genannt, warum er diese Trennung vorgenommen hat. Weil die Leute aus ihrem Glauben Konsequenzen gezogen haben. Es sind nicht die Werke, die sie retten. Sie stehen auf der rechten Seite, weil sie geglaubt haben und weil sich ihr Glaube in ihren Werken gezeigt hat und weil er sich darin als echt erwiesen hat, deswegen werden diese Werke belohnt. Und die auf der anderen Seite, die haben nicht geglaubt. Und deshalb ist ihnen auch nicht mehr zu helfen. Auch ihre Werke können sie nicht mehr retten, weil diese Werke nicht aus Glauben heraus entstanden sind. Es wäre ja völliger Quatsch anzunehmen, dass alle Menschen, die verloren gehen, nicht ein einziges gutes Werk vorzuweisen haben. Ich denke, dass es keinen Menschen gibt, der nicht irgendwann in seinem Leben mal ein gutes Werk vollbracht hat. Aber ob das vor Jesus zählt, das entscheidet sich an meinem Glauben. Ich möchte gerne mal versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen, wie eng der Glaube und die Werke miteinander verbunden sind. Und dazu habe ich was mitgebracht. Das haben die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gesehen, so ein Apparat. Das ist ein Rollski. Ja, das hat ein ganz toller Mensch erfunden, damit man auch im Sommer noch Wintersport machen kann. Genial. Ich bin leidenschaftlicher Wintersportler. Mit 6 Jahren habe ich angefangen mit Skifahren. Und ja, vor gut 10 Jahren war ich im Skiurlaub in Südtirol und an einem freien Nachmittag habe ich mir in Antholz das Biathlonstadion angeguckt. Da war gerade Gästeschießen, also die Gäste durften schießen, man konnte nicht auf Gäste schießen. Ich habe dann am Schießstand 2 Serien abgegeben, einmal liegend, einmal stehend und dann war es um mich geschehen. Seitdem bin ich leidenschaftlicher Biathlon-Fan. Das interessiert mich noch mehr als die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich verpasse eigentlich kein Rennen, meine Frau ist schon ganz genervt, die Kinder auch, dass von November bis März bei uns Donnerstags, Freitags, Samstags, Sonntags jeden Tag Biathlon läuft. Aber ich verpasse kein Rennen, ich bin voll dabei und fieber damit. Aber irgendwann hat bei mir so ein Umdenken stattgefunden. So toll das ist, Biathlon zu gucken. Irgendwann habe ich gedacht, eigentlich ist das zu wenig. Ich möchte gerne mal erleben, wie sich das anfühlt, so ein Gewehr auf dem Rücken zu haben, auf die Loipe zu gehen und sich da voll zu verausgaben, am Schießstand anzukommen, die 5 Schuss abzugeben, das Gewehr wieder zu schultern und wieder auf die Loipe zu gehen. Und jetzt habe ich das große Glück, dass ich bei SRS jedes Jahr 2 Skifreizeiten leiten darf. Und dann habe ich mal eben so Biathlon mit in das Freizeitprogramm aufgenommen. Jetzt machen wir jedes Jahr so einen Biathlon-Schnupperkurs. Beim ersten Kurs war ich direkt dabei und habe dann da 2 Tage Biathlon gemacht, die Lauftechnik erlernt und habe jetzt halt diese Rollski, damit ich das den Sommer über verfeinern kann und damit ich dann im nächsten Jahr noch besser bin und da weiter drauf aufbauen kann. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich hoffe, ihr kennt den Unterschied. Ja, früher fand ich das toll, Biathlon im Fernsehen zu gucken. Ich habe mir das angeguckt, ich fand das gut, ich fand das ganz toll, wenn ein deutscher Athlet gewonnen hat, war frustriert, wenn nichts dabei rumgekommen ist. Aber wenn das Rennen vorbei war, dann habe ich den Fernseher ausgemacht und habe mein Leben weitergelebt. Ob jetzt dieses Rennen stattgefunden hat oder nicht, das war eigentlich egal. Das hat für mein Leben keine Konsequenzen gehabt. Aber als diese Leidenschaft größer wurde, da hat es mir nicht mehr gereicht, einfach nur noch Zuschauer zu sein. Da wollte ich mehr. Ja, da wollte ich das erleben. Da wollte ich Biathlon nicht nur gucken, sondern ich wollte das selber machen. Ich meine, dass Sport gut ist, ist ja kein Geheimnis. Ja, dadurch wird man fit, man baut Kondition auf, man verliert das eine oder andere Kilo, wäre bei mir vielleicht auch nicht ganz unvorteilhaft, wenn das so wäre. Es ist gut, sich draußen zu bewegen. Und dass Biathlon der beste Sport ist, habe ich jetzt sicherlich jeden von überzeugt. Wenn aber dieses Wissen jetzt nur Theorie bleibt, dann ändert sich nichts. Ja, wenn ich nicht endlich mal den Hintern hochkriege und wirklich rausgehe, dann wird sich in meinem Leben nichts ändern. Ich werde nicht schlanker, ich werde keine Kondition aufbauen, ich lebe nicht gesünder, es bleibt alles beim Alten. Und genauso, wie ich vorm Fernseher sitzen kann, wie ich mir so ein Biathlon-Rennen angucken kann, danach den Fernseher ausmache, ohne dass sich irgendwas verändert hat, genauso kann ich sonntags im Gottesdienst sitzen, Woche für Woche, kann hier meine 1 bis 1,5 Stunden absitzen und ob der Prediger dann über Schöpfung, über Endgericht, über das Geben oder über Nächstenliebe gesprochen hat, das interessiert mich eigentlich beim Mittagessen schon nicht mehr. Das ist doch kein Glaube. Glaube ist mehr als heiße Luft. Glaube muss sich in Taten ausdrücken. Glaube ist nicht einfach nur irgendein Blabla. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So ein Glaubensbekenntnis ist unglaublich schnell dahergesagt. Ist überhaupt kein Problem. Es wird Sonntag für Sonntag von zig Gottesdienstbesuchern in ganz vielen Kirchen in Deutschland gesprochen. Aber so ein Glaubensbekenntnis ist doch kein Beweis für meinen Glauben. Nein, der Glaube muss sich zeigen. Und deswegen prüft Jesus unsere Taten. Jesus will keinen Scheinglauben. Jesus will kein Blabla. Jesus will keine Fans, die sonntags in die Kirche gehen, weil das da alles so toll ist. Ja, gutes Ambiente, nette Leute, gute Musik, guter Kaffee auch noch umsonst. Jesus will Nachfolger. Jesus will Menschen, die bereit sind, wirklich alles für ihn zu geben. Und deshalb prüft Jesus unsere Taten. Es kommt nicht darauf an, was du am Sonntag in der Gemeinde sagst. Es kommt darauf an, was du am Montag in deinem Alltag lebst. Das ist Nachfolge. Das ist echter Glaube. Ja, alles andere ist nur Wischiwaschi und das will Jesus nicht. Also es geht hier nicht darum, dass wir uns unsere Erlösung verdienen. Das funktioniert nicht. Ich denke, das habt ihr alle verstanden. Das habt ihr sicherlich auch schon vor der Predigt gewusst. Über unsere Erlösung entscheidet nur unser Glaube. Es geht hier darum, durch die Taten, die aus meinem Glauben heraus entstehen, Schätze im Himmel zu sammeln. Und damit möchte ich jetzt keinen Druck aufbauen, ja, nicht falsch verstehen. Es ist nicht so gemeint nach dem Motto, wenn du bis jetzt in der Gemeinde noch nicht mitarbeitest und du meldest dich nach dieser Predigt immer noch nicht für die Mitarbeit im Kindergottesdienst, dann kannst du es langsam vergessen mit deiner Erlösung. So ist es nicht gemeint. Nein, meine Worte und meine Taten müssen sich decken und zwar nicht nur am Sonntag, nicht nur in der Gemeinde, sondern gerade im Alltag. In meinem Miteinander mit meinem Nächsten zeigt sich, wie es um meinen Glauben steht. Und da musste ich vor einiger Zeit wirklich Buße tun. Ja, wisst ihr, wir haben uns als Familie so ein bisschen anstecken lassen von dieser Fairtrade-Idee. Kennt ihr sicherlich, immer mehr Lebensmittel werden mit so einem Fairtrade-Logo gekennzeichnet, um deutlich zu machen, dass dieses Produkt fair gehandelt wurde. Es wurde ein fairer Preis gezahlt, die Arbeiter haben einen vernünftigen Lohn dafür bekommen und es wird sichergestellt, dass keine Kinder für dieses Produkt gearbeitet haben. Die Sachen sind etwas teurer als die normalen, aber wir haben uns dazu entschieden, gemäß unseren Möglichkeiten wollen wir das unterstützen. Dann ist mir aber vor einiger Zeit aufgefallen, dass es vorkommen kann, dass ich aus dem Supermarkt komme, schiebe meinen Einkaufswagen von mir her, habe ganz viel Fairtrade-Sachen da drin, faire Milch, faire Schokolade, fairen Kaffee, fairen Kakao. Und dann sitzt vor dem Supermarkt ein Bettler und ich gucke genau in die andere Richtung und gehe dran vorbei, lass den da sitzen, der kriegt von mir nichts. Ich habe da so ein paar Vorurteile, die ich mit mir rumschleppe. Ich habe immer gesagt, ja, die nutzen das ja eh nur aus, die geben das Geld sowieso nur für Alkohol und Zigaretten aus, das will ich nicht unterstützen. Und da musste ich mich mal fragen, mit welchem Recht maße ich mir eigentlich an, über diese Person zu urteilen? Wer gibt mir das Recht dazu? Selbst wenn das beim einen oder anderen stimmen sollte, selbst wenn das vielleicht sogar auf 9 von 10 Bettlern zutreffen sollte, und damit sage ich nicht, dass das so ist, aber dann mache ich mich immer noch an dem einen schuldig, der da sitzt und der es wirklich braucht und ich helfe ihm nicht. Da kann ich noch so viele Fairtrade-Produkte kaufen. Wenn der Bettler vor meiner Haustür stirbt, dann mache ich mich schuldig. Ja, ich gebe auch heute noch kein Geld. Aber ich habe mir angewöhnt, dann ein bisschen mehr einzukaufen und beim Rausgehen eine Tasche mit Lebensmitteln dahinzustellen. Und ich finde es schön, das zu beobachten. Meine Kinder haben das ein paar Mal miterlebt und die achten jetzt drauf. Wenn wir so durch die Fußgängerzone gehen und da sitzt jemand, die bestehen drauf, Papa, komm, wir gehen zum Bäcker, wir kaufen dem was. Und das finde ich toll, dass sie da mittlerweile auch einen Blick für haben. Vielleicht ist es bei euch anders. Vielleicht ist dein Nächster der alte Mann, der gegenüber wohnt, der sich immer so abmühen muss, wenn er seinen Rasen mäht. Vielleicht ist es die alte Frau, die bei euch im Haus wohnt, die immer so einsam ist, weil sie nie Besuch bekommt. Geht einfach mal mit offenen Augen durch die Welt und Gott wird euch Menschen zeigen. Genug Menschen, die hungrig sind und ihr könnt ihnen zu essen geben. Die durstig sind und ihr könnt ihnen zu trinken geben. Die krank sind und ihr könnt sie besuchen. Und das sind Schätze, die wir uns im Himmel sammeln. Und ihr könnt euch sicher sein, dass Gott uns dafür reich belohnen wird. Damit hätten wir das erste Missverständnis aufgelöst. Der Glaube ist entscheidend. Der Glaube ist entscheidend, um gerettet zu werden und nicht die Taten. Aber die Taten gehören eben nur mal zum Glauben dazu. Nur echter Glaube, nur gelebter Glaube, Glaube, der Auswirkungen in meinem Leben hat, der kann mich retten. Und damit kommen wir zum zweiten Missverständnis. Wovor denn eigentlich retten? Ja, vor der Hölle. Das hört man heute vielleicht nicht mehr so gerne. Warum gibt es überhaupt eine Hölle? Das zweite Missverständnis ist unser Gottesbild. An was für einen Gott glauben wir? Glauben wir an den richtenden Gott? Oder glauben wir an den Gott der Liebe? Was ist denn das für ein Gott der Liebe, der sich sowas Grausames wie die Hölle ausdenkt, um damit Menschen zu bestrafen, die er doch angeblich liebt? Und wisst ihr, an dieser Stelle weiß ich ganz genau, wovon ich rede. Ich hatte lange Zeit ein Problem damit. Ich habe richtig Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt vor dem Gericht. Ich habe Angst gehabt vor Gott. Es gibt ja so Prediger, die das in den dunkelsten Farben ausmalen und in haarklein beschreiben, wie sie sich die Hölle vorstellen, um den Menschen Angst zu machen, damit daraus dann eine Entscheidung für Jesus getroffen wird. Bei mir hat das funktioniert mit dem Angstmachen. Ja, ich hatte richtig Angst. Ich kenne ja mein Leben. Ich weiß, wie viele wirklich gute Gründe ich Gott geliefert habe, mich in die Hölle zu schicken. Das wird nicht schön, wenn das alles nochmal auf den Tisch kommt. Am liebsten wäre ich da nicht dabei, aber ich fürchte, ich komme nicht drum rum. Aber bevor wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie kann es denn eigentlich sein, dass Gott es zulässt, dass ein Mensch in die Hölle kommt, müssen wir uns doch erstmal fragen, was ist denn überhaupt Hölle? Hölle ist Gottesferne. Hölle bedeutet, getrennt zu sein von Gott. Und diese Trennung, die wird doch hier und jetzt schon vollzogen. Wenn ich sage, dass ich von Gott nichts wissen will, dann habe ich das jetzt schon vollzogen. Dann lebe ich jetzt schon in der Hölle, jetzt schon in der Gottesferne. Dann bin ich jetzt schon getrennt von ihm. Und dann wird Gott mich doch nicht zwingen, dass ich in sein Reich komme, wenn er später mal aufrichtet, wenn ich da gar nicht hin will. C.S. Lewis hat einmal gesagt, am Ende wird es nur zwei Arten von Menschen geben. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und diejenigen, zu denen Gott sagen wird, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, haben sie selbst gewählt. Ohne diese eigene Wahl könnte es keine Hölle geben. Ja, wer von Gott nichts wissen will, wer lieber getrennt von Gott leben will, dem lässt Gott seinen Willen. Jeder, der in die Hölle geht, ist freiwillig da. Das wird in dem Text, den wir gelesen haben, daran deutlich, dass herausgestellt wird, dass es eigentlich ganz anders gedacht ist. Gott hat andere Pläne. Gott möchte nicht, dass ein Mensch in die Hölle geht. Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Er wünscht sich, dass jeder Mensch, der jemals auf dieser Welt gelebt hat, aktuell lebt und in Zukunft leben wird, die Ewigkeit bei ihm in seinem Reich verbringt. Der Text macht das daran deutlich, was Jesus zu denjenigen sagt, die in das Reich kommen. Er sagt nämlich, kommt in das Reich, das von Anfang an für euch vorbereitet ist. Gott hat uns Menschen geschaffen. Gott hat uns in seinem Bilde geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Das ist unsere ursprüngliche Bestimmung. Unsere Bestimmung ist es, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber wir laufen immer wieder weg von Gott. Trotzdem wünscht Gott sich nach wie vor diese Gemeinschaft mit uns. Aber wenn wir das nicht wollen, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm ausschlagen, dann zwingt er uns nicht. Und dann brauchen wir auch nicht in sein Reich kommen, wenn er es eines Tages aufrichtet. Dann lässt Gott tatsächlich zu, dass ein Mensch, der Nein zu ihm sagt, dann auch den anderen Weg einschlägt. Auch wenn das gegen seinen Plan ist. Und dass es gegen seinen Plan ist, das wird daran deutlich, was Jesus zu den Menschen sagt, die eben nicht in sein Reich kommen. Er sagt nämlich nicht, geht hin in die Hölle, die von Anfang an für euch vorbereitet ist, sondern er sagt, dass die Hölle von Anfang an vorbereitet ist für den Teufel und die Dämonen. Kein Mensch muss dahin. Die Hölle ist kein Ziel, auf das wir zusteuern, sondern es ist eine selbstgewählte Gottesferne und nicht irgendein Schicksal, was Gott uns überstülpt. Und damit davon niemand überrascht wird, deswegen warnt Jesus uns davor. Damit niemand unwissentlich in sein Verderben rennt, denn eins dürfen wir nicht missverstehen. Dieser Text hier ist keine Drohung. Kein Text der Bibel, der sich mit dem Endgericht befasst, ist eine Drohung. Eine Drohung entsteht immer aus Hass. Eine Drohung dient dazu, eine Forderung unter Androhung einer Strafe durchzusetzen. Wenn du das nicht tust, dann passiert das. Nein, Jesus warnt uns. Und eine Warnung geschieht immer aus Liebe. Eine Warnung beinhaltet immer die Möglichkeit der Umkehr. Jesus warnt uns davor, dass es am Ende dieser Zeit wirklich nur diese beiden Wege geben wird. Und einen dieser Wege wirst du gehen müssen. Und welchen du gehst, entscheidest du ganz alleine. Aber diese Entscheidung ist unumstößlich. Und wenn du einmal vor Jesus stehst, dann kannst du nicht nochmal schnell umschwenken. Deshalb ist es besser, die richtige Entscheidung so früh zu treffen wie möglich. Und wisst ihr, seitdem ich das verstanden habe, dass Jesus in erster Linie mein Retter ist und nicht mein Richter, dass er sich meinen Freispruch wünscht, dass er will, dass ich in seinem Reich bin, seitdem ist es für mich viel leichter, als Christ zu leben und besonders auch als Christ zu handeln, weil ich aus Liebe und weil ich aus Dankbarkeit heraus handle und nicht aus falschem Pflichtbewusstsein. Denn wir können ja leider auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ja, wir dürfen die Werke nicht unterbewerten, aber wir dürfen die Werke auch nicht überbewerten. Das ist vielleicht für uns Christen manchmal sogar die größere Gefahr. Zumal das leider auch unterbewusst immer wieder passiert. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns und unsere Motivation immer wieder hinterfragen. Ja, was macht einen guten Christen aus? Dass er in der Bibel liest? Dass er ein lebendiges Gebetsleben hat? Dass er regelmäßig am Abendmahl teilnimmt, dass er die Veranstaltungen der Gemeinde besucht, dass er in der Gemeinde mitarbeitet, dass er treu seinen Zehnten gibt, dass er sein Leben nach den Maßstäben Gottes ausrichtet, damit sein Leben andere auf Jesus hinweist. Das ist alles gut. Aber das ist nicht das, was einen Christen ausmacht. Ein Christ ist jemand, der Jesus mit dankbarem und liebendem Herzen treu ergeben ist. Gott liebt dich nicht, weil du in der Bibel liest. Gott liebt dich nicht, weil du so toll und so viel betest. Gott liebt dich nicht, weil du sonntags in den Gottesdienst gehst. Gott liebt dich nicht, weil du am Abendmahl teilnimmst. Gott liebt dich nicht für das Geld, was du in die Gemeinde gibst. Und Gott liebt dich nicht für all die tollen Dinge, die du für ihn tust. Gott liebt dich, weil du du bist. Gott liebt dich, weil er dich geschaffen hat, genauso wie du bist. Er liebt dich, weil du genau so bist, wie er dich haben wollte. Jeden Grund, der dich in den Augen Gottes liebenswert macht, hat er selbst geliefert. Und es gibt absolut nichts, was du tun kannst, damit Gott dich noch mehr liebt. Es ist unmöglich, dass Gott dich noch mehr lieben könnte, als er es ohnehin schon tut. Das Einzige, was wir bringen können, sind Antworten. Wir können auf die Liebe Gottes reagieren. Weil Jesus mich liebt, deshalb lese ich in der Bibel, weil mir wichtig ist, was er zu sagen hat. Weil Jesus mich liebt, deshalb bete ich, weil ich ihm sagen will, wie es mir geht, weil mir die Gemeinschaft mit ihm wichtig ist. Weil Jesus mich liebt, deshalb nehme ich am Abendmahl teil, um Danke zu sagen für das Opfer, was er gebracht hat. Weil Jesus mich liebt, deshalb gebe ich treu meinen Zehnten. Und wenn ich es mir leisten kann, vielleicht sogar noch mehr, weil ich dankbar dafür bin, dass es mir so gut geht und weil ich dadurch dazu beitragen kann, dass es auch anderen Menschen etwas besser geht. Weil Jesus mich liebt, setze ich auch meine Zeit und meine Kraft ein, um in der Gemeinde mitzuarbeiten, damit auch andere Menschen hier seine Liebe erfahren können. Wenn die Liebe Gottes zu mir die Motivation für mein Handeln ist, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und wenn es dann mal schief gehen sollte, dann ist es nicht weiter tragisch. Gott liebt mich immer noch. Gott liebt mich auch dann noch, wenn ich mal nicht in der Bibel gelesen habe. Gott liebt mich auch dann noch, wenn ich mal nicht gebetet habe. Gott liebt mich auch dann noch, wenn ich sonntags mal ausschlafe und nicht in den Gottesdienst gehe. Gott liebt mich auch dann noch, wenn ich einen teuren Urlaub mache oder mir irgendwas Tolles gekauft habe und in dem Monat gerade mal nicht in der Lage bin, meinen Zehnten zu geben. Gott sitzt doch nicht oben im Himmel und führt Strichliste, wann das Maß endlich mal voll ist. Genauso wenig wie meine Werke mich retten können, können meine Werke mich verdammen, weil Jesus für meine Schuld gestorben ist, weil er mir vergeben hat. Und wenn ich das im Glauben annehme, dann werde ich gerettet. Ich brauche vor Gott keine Angst haben. Es bleibt dabei, dass ich mich für vieles, was ich in meinem Leben getan habe, schäme. Und das erst recht, wenn ich einmal vor Jesus stehen werde. Aber Angst brauche ich davor nicht haben. Denn auch wenn ich viel Schuld auf mich geladen habe, seine Liebe zu mir, seine Vergebung für mich ist größer. Und weil ich das angenommen habe, darf ich auf der rechten Seite stehen. Und damit hätten wir das zweite Missverständnis auch aufgelöst. Gott ist ein Gott der Liebe. Und seine Liebe zeigt sich in seinem Sohn, der für uns den Weg zum Vater freigemacht hat. Und deshalb bleibt am Ende der Predigt eigentlich nur eine Frage stehen. Bist du ein Bürger des Reiches Gottes? Und wenn du noch Zuschauer bist, dann nutzt den Tag heute, um aufzustehen und dir die Ski anzuschnallen. Amen.